Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser Podcast-Folge, wo wir uns mal so ein bisschen durch den Paragraphendschungel kämpfen möchten, gemeinsam mit meinem Gast heute, nämlich Franziska Habel, die einerseits Juristin ist und andererseits auch Coach. Und in dieser Podcast-Folge haben wir uns nicht nur Franzis Weg gewidmet in die Selbstständigkeit. Wir haben besprochen, wie sie ihre Positionierung gefunden hat, wie sie ihre Zielgruppe definiert hat und wie auch so ihre ersten Schritte dann waren in die Selbstständigkeit, sondern wir haben auch über die rechtlichen Themen gesprochen, die wichtig sind, wenn man sich als Coach selbstständig machen möchte. Und keine Sorge, es wird hier keine langweiligen Paragraphen geben, sondern wir haben wirklich drauf geschaut, was brauchst du als Coach, wenn du dich selbstständig machst, worauf solltest du unbedingt achten und weswegen ist es überhaupt auch wichtig. Franzi ist einerseits total die Expertin auf ihrem Gebiet, also als Juristin, als Coach und andererseits auch Klientin bei mir im Coaching gewesen und sie ist auch Gastexpertin in Flourish Academy. In der neuen Runde, die Mitte April startet, in genau 4 Wochen, wird sie als Gastexpertin mit dabei sein und ihr wertvolles Wissen teilen zum Thema rechtliche Grundlagen für Coaches. Das heißt, wenn du in der neuen Runde dabei bist, dann kannst du Franzi auch direkt deine rechtlichen Fragen stellen, bekommst alle rechtlichen Grundlagen mit und natürlich auch alles andere, was das Programm zu bieten hat, nämlich einen wirklichen Fahrplan für deinen Start in die Selbstständigkeit als Life- und Health-Coach. Du findest alle Infos zum Programm unter dieser Podcast-Folge in der Podcast-Beschreibung und hast auch jetzt schon die Möglichkeit, dich auf die kostenlose und unverbindliche Warteliste zu setzen. Dann bekommst du Mitte April, wenn es losgeht, eine Erinnerung. Genau, ich wünsche dir aber jetzt erstmal ganz viel Freude mit dem Interview mit Franziska Habel. Liebe Franzi, ich freue mich total, dass du heute hier bist im Podcast und wir über dich und deinen beruflichen Weg sprechen werden. Magst du dich als erstes mal vorstellen? Wer bist du, was machst du und wofür brennt dein Herz?
Ja, danke Maike, vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Ich bin Franziska, ich bin 34 Jahre alt, ich bin Volljuristin und Life-Coach für Juristen. Ich bin Dozentin an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport, also für Rechtliches und bald auch Law Coach für Life Coaches. Wofür brennt mein Herz? Also ich würde sagen, zusammengefasst Menschen und das Recht, also definitiv für persönliche Entwicklung und soziale Beziehungen, aber auch für die Grundrechte. Also ich bin ein Riesenfan von unserer Verfassung, deswegen konnte ich das Recht auch nie so ganz aufgeben, auch wenn ich jetzt eher so im Coaching beheimatet bin.
Ja, du hast ja gerade schon erzählt, du kommst ja aus der Juraschiene, sag ich mal. Du bist Juristin, dann bist du gleichzeitig Life-Coach. Du studierst ja auch gerade noch Life-Coaching. Jetzt hast du sozusagen alles miteinander vermischt. Da gehen wir auch gleich nochmal spezifischer drauf ein. Aber wie war so dein Weg da die letzten Jahre?
Ja, ich habe ganz klassisch Jura studiert, habe 2014 mein zweites juristisches Staatsexamen gemacht, habe dann an der Universität gelehrt und promoviert, also Jura unterrichtet, Zivilrecht unterrichtet. Davor hatte ich bereits ein bisschen Erfahrung in der Großkanzlei gesammelt und habe aber schon gemerkt, okay, so Großkanzlei-Anwaltschaft ist jetzt nicht unbedingt das, was ich machen möchte. Ich hatte glücklicherweise ganz tolle Noten im Staatsexamen und konnte mir dann aussuchen, was ich machen möchte. So bin ich dann ans Verwaltungsgericht in Augsburg gekommen, nachdem ich promoviert hatte und war da erstmal Richterin auf Probe im Verwaltungsrecht, durfte dann da 2 Jahre wirken und bin dann nochmal an höheres Gericht, an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München und war da dann Präsidialreferentin und Pressesprecherin, also im Prinzip so die Assistenz des Präsidenten. Und gut, unter Pressesprecherin kann man sich, glaube ich, schon was vorstellen. Und die juristische Arbeit hat mir an sich schon sehr viel Spaß gemacht. Also gerade so im Bereich Verwaltungsrecht, da geht es sehr, sehr viel um Grundrechte und Grundrechte betreffen uns alle Menschen, ne, ist was ganz Relevantes. Und gleichzeitig hat mir aber trotzdem diese menschliche Komponente total gefehlt in der Arbeit, ne? Also ich Begegnung und echte menschliche Verbindung. Und da ist es jetzt in der juristischen Welt nicht so weit her damit, um ehrlich zu sein. Das liegt vor allem daran, dass man auch als Richterin oder Beamtin kaum Beziehungen auf Augenhöhe in der Arbeit hat, ne? Also so die Menschen, die jetzt vor Gericht vor mir sitzen, die haben teilweise Angst vor mir oder möchten was von mir. Sind jedenfalls nicht auf Augenhöhe, genauso wie der Freistaat natürlich sehr hierarchisch organisiert ist. Also auch die Kollegen sind selten jetzt auf derselben Ebene und das wird auch so gelebt, ne? Und das hat mir total gefehlt. So, ich konnte auch nicht so richtig authentisch sein. Ich durfte immer nur eine Seite von mir zeigen in der Arbeit. Und ich bin ein sehr, sehr empathischer Mensch. Und das kann dann durchaus mal schwierig werden, wenn man diese Seite einfach nicht so ausleben kann in der Arbeit. Gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass so diese menschlichen Fähigkeiten, die ich mitbringe, also gerade so diese Empathie, um einfach andere auch zu verstehen auf einer tieferen Ebene, so ein bisschen verkümmern und ich einfach auch Lust hatte, mich da weiterzubilden, da nochmal irgendwie in die Richtung zu gehen und zu gucken, wo mich das hinführt. Und so habe ich mich dann entschieden, Life-Coaching zu studieren und auch eine Yogalehrerausbildung zu machen und habe auch eine praktische Life-Coaching-Ausbildung gemacht und ja, habe total gemerkt, dass es absolut mein Ding ist, einfach mit Menschen zu arbeiten, Menschen bei ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen und da diese Beziehungen einfach auf Augenhöhe zu pflegen. Ne? Also das war total mein Ding und so war auch klar, dass ich mich einfach im Coaching selbstständig machen möchte.
Sehr schön. Ich finde das total spannend, was du beschreibst. Gerade dieses, dass du deine Stärken ja dann in dem Beruf gar nicht so leben konntest. Und ich finde es richtig schön, dass du das dann gemerkt hast und gesagt hast, okay, ich möchte eigentlich noch mehr oder hier bestimmte Komponenten meiner Persönlichkeit, die mir aber sehr wichtig sind, die kommen gar nicht zum Tragen. Also total spannender Weg. Und jetzt heute ist es ja so, du hast es ja auch gerade schon erwähnt, dass das beides ja so ein bisschen in Kombination miteinander geht, ne? Also, dass du Coaching machst für Juristen oder Juristin bist für Coaches. Wie gesagt, wir gehen da auch später nochmal spezifisch ein, was das bedeuten kann. Ich hatte dir ja auch schon mal erzählt, dass da mal eine Klientin von mir meinte, ja, bei der Franzi, das ist ja so offensichtlich, die ist ja Juristin. Natürlich ist die Coach für Juristinnen, aber bei dir war das ja gar nicht so offensichtlich. Magst du mal erzählen, wie so dein Weg war, dich da als Coach auch klar zu positionieren?
Ja, genau, so klar war mir das überhaupt nicht, auch wenn das jetzt von außen so aussieht, ne? Auch wenn du das so erzählst, ne? Für andere ist es so ganz klar. Für mich war das so absolut gar nicht klar. In meinem Kopf herrschte total Chaos. Und ja, mein Coaching bei dir, das weißt du ja auch, war für mich total entscheidend für diesen Positionierungsprozess, weil ich hatte total viele Ideen, total viele Gedanken. Und das Einzige, was klar war, ist oder war, dass ich mich als Coach selbstständig machen möchte, aber nicht für wen und was genau. Und im Coaching mit dir kam dann eigentlich so ganz klar zum Vorschein, dass es da diese zwei Welten in mir gibt, nämlich so die Jura-Welt und die Coaching-Welt und dass ich das Jura auch nicht so ganz loslassen kann, ne? Ich habe ja auch die ganze Zeit immer weiter unterrichtet, also die rechtlichen Grundlagen, das war schon immer noch großer Teil von mir und ich habe es ja auch nicht aufgegeben, weil mir das Recht keinen Spaß gemacht hat, sondern einfach aufgrund der Umstände. Und ja, gleichzeitig war ich aber nicht mehr so identifiziert als Juristin, ne? Also so, es war so eine kleine Identitätskrise. Wer bin ich denn jetzt eigentlich, wenn ich keine Juristin bin und auch noch kein Coach? Und wie gehe ich denn das jetzt an? Und so während dieses Prozesses wurde eigentlich ganz klar, dass ich mich so beidseitig positionieren möchte. Also ich möchte beides in meinem Leben haben. Also ich möchte quasi die Juristin für die Coaches sein und gleichzeitig aber auch der Coach für die JuristInnen, weil ich einfach so gemerkt habe, die Themen, die ich so durchlebt habe, die ich mitbringe, die beschäftigen andere, vor allem JuristInnen eben auch. Und da kann ich meine Expertise besonders gut einbringen, weil es mir natürlich super leicht fällt, mich in diese Themen einzudenken, aber auch einzufühlen, ne? Die meisten Dinge, die KlientInnen mitbringen, habe ich selbst schon mal irgendwie erlebt oder durchgemacht. Und das macht es mir natürlich einfach, meine KlientInnen auf einer tiefen Ebene sehr schnell zu verstehen. Und ja, nach dem Coaching fand dann nochmal eine tiefe Reflexionsarbeit statt und ich habe nochmal ganz viel auch über so na darüber nachgedacht, wo ich eigentlich hin möchte mit meinem Coaching, was ich eigentlich so bewegen möchte, auch was meine Vision ist, meine größere Vision, was meine nächsten Schritte so sind. Und ja, dann war eigentlich schon relativ klar, ich möchte mich da sehr spitz positionieren, was den Coaching-Bereich angeht und einfach ja den größtmöglichen Mehrwert bieten und den kann ich einfach den JuristInnen bieten.
Richtig, richtig gut. Und ich finde auch das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, dass dann Leute von außen sehen und sagen, ja, natürlich ist Franzi Coach für Juristinnen und Juristen. Das zeigt halt auch, was du beschreibst, dieses Authentische, ne? Dass man dann von außen auch denkt, ja, klar ist das so, das passt total. Und ja, deswegen finde ich das richtig schön, dass du da den Weg gegangen bist, zu sagen, okay, ich gucke erstmal, wem kann ich da am besten dienen und positioniere mich da ganz klar. Gibt es noch etwas, was du Coaches aus deiner Erfahrung mitgeben kannst, die vielleicht in diesem Prozess noch stehen, die sich da noch fragen, okay, wie gehe ich das Ganze an? Wo fange ich da an? Wen sollte ich, wen möchte ich vielleicht ansprechen? Also, was hat dir aus deiner Erfahrung geholfen? Was würdest du da anderen mitgeben?
Also das Wichtigste für mich war wirklich Unterstützung zu holen und die Perspektive einfach von außen zu bekommen, ein gutes Coaching zu machen, weil ich selber war so viel mit meinen Gedanken beschäftigt und so viel irgendwie am Sortieren und ich kam da einfach nicht mehr weiter. Ich brauchte einfach irgendwie einen Impuls von außen, eine Perspektive, um das irgendwie in der Ordnung zu bringen, ne? Also das war für mich ein ganz, ganz entscheidender Weg, da einfach ja jemanden zu haben, der mich auch so ein bisschen darauf aufmerksam macht. Naja, was passiert da eigentlich gerade? Und vor allem die richtigen Fragen stellt, weil ich finde auch bei der Positionierung geht es ganz viel um Identität. Wer will ich eigentlich sein als Coach? Ne? Und diese Frage sich irgendwie selber zu beantworten, die ist gar nicht so einfach. Und ich stelle mir die auch heute noch häufig, immer wieder, weil ich ja total oft gefragt werde, wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich? Was willst du eigentlich mit deinem Coaching? So. Und das war wirklich so das erste Mal, wo mich jemand, also in dem Fall du auch, so ganz ehrlich und offen danach gefragt hat, wer bist du eigentlich und was willst du mit deinem Coaching? Und da einfach die Unterstützung zu haben und nicht allein mit dieser riesen Frage dazustehen, war für mich absolut entscheidend, ne? Also es war für mich der totale Startschuss und ich bin mir sicher, ich wäre vielleicht irgendwann selber drauf gekommen, aber das hätte wahrscheinlich noch Monate gedauert, ne? Und so ja, war es einfach so eine Initialzündung und Katalysator und es hat die ganze Sache sehr, sehr viel einfacher für mich gemacht.
Ja, voll. Also ich weiß 100%, was du meinst und ich finde es auch voll wichtig, was du nochmal sagst, dass die Positionierung ja ganz eng auch mit der Frage zusammenhängt, wer bin ich? Und diese Frage, wer bin ich, ist einfach, es ist schon alleine so ein Riesenfass. Darüber könnte man sich wahrscheinlich sein ganzes Leben philosophieren und darüber nachdenken. Und das Business, gerade wenn man halt sagt, ich möchte ein erfülltes Business für ein authentisches Business, was auch mir entspricht, bietet einfach eine total gute Möglichkeit, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig, es zwingt einen auch so ein bisschen dazu, weil man könnte ja natürlich auch als Coach sagen, okay, ich schaue einfach danach, wer kann mich gut bezahlen? So, wer hat die Kohle für ein Coaching zum Beispiel? Also gibt es ja auch Business-Coaches, die sagen, ja, musst ja gar nicht so darauf achten, ob es dir Spaß macht. Hauptsache, du verdienst Geld damit. Ist auch ein Ansatz, sag ich mal. Ist jetzt nicht meiner, weil ich persönlich so das Grundmindset habe, dass ich denke, ich will wirklich glücklich sein mit dem, was ich tue. Und wenn ich mir schon die Mühe mache, mir da ein eigenes Ding aufzuziehen, was ja auch nicht immer leicht ist, dann will ich wenigstens, dass es 100% meins ist. Ja, deswegen, ich finde das toll, was du sagst und auch gerade mit der Perspektive von außen, so geht es mir auch. Also in ganz vielen Punkten nehme ich mir auch Unterstützung und habe schon so viel Geld auch in Business-Weiterbildung gesteckt, wo ich auch sagen muss, ey, hätte ich das nicht getan, dann würde ich jetzt an einem ganz, ganz anderen Punkt stehen, weil es einfach, man braucht an gewissen Punkten den Blick von außen und dann hilft es auch nicht mehr, nur Bücher zu lesen oder nur Podcasts zu hören und dann zu Hause an seinem stillen Kämmerlein alleine sich die Gedanken zu machen, sondern manchmal muss man einfach den Fokus, also den Blick von außen haben. Genau, das wollte ich nochmal unterstreichen. Was ist danach passiert, als du gesagt hast, okay, ich lege mich jetzt fest, ich ja, gehe jetzt damit raus mit dem, was ich mir da überlegt habe in meiner Positionierung?
Ja, eigentlich was total Schönes, ne? Also es hat sich super schnell bestätigt, dass es genau das Richtige ist. Ich habe irgendwie so mein Fokus verschoben. Also ich habe meine Energie in diese Richtung gelenkt und auf einmal sind mir total viele Möglichkeiten aufgefallen. Auf einmal war die Welt eine andere und ich habe super schnell eine Kooperationspartnerin gewonnen, auch also vermeintlich zufällig, ne? Wie es dann aber immer so ist, wenn man seinen Fokus dann so ein bisschen auf etwas richtet, dann kommt schon auch das Passende zu einem und durfte dann auch innerhalb von wenigen Wochen einfach direkt losstarten mit dem Coachen und eigentlich genau das tun, was ich immer schon tun wollte. Von daher war das eine ganz, ganz tolle Bestätigung, einfach auf dem richtigen Weg zu sein. Und gleichzeitig habe ich dann auch angefangen, an meiner Webseite zu basteln, habe einen Businessplan geschrieben, bin in Social Media sichtbar geworden. Das ist alles so ein bisschen parallel abgelaufen. Und klar, immer mal wieder fragt man sich dann, ja, passt es eigentlich? Und hat dann auch so ein bisschen Zweifel, ne? Ich glaube, du kennst das selber, alle Selbstständigen kennen das wahrscheinlich. Und es war dann doch immer wieder so, dass sich gezeigt hat, nee, das ist genau das, was ich machen möchte. Immer wenn ich Coachings gemacht habe, habe ich gemerkt, hey, das ist genau das, was ich möchte. Ich habe tolles Feedback bekommen. Und ja, auch so sichtbar zu werden, war am Anfang irgendwie schwierig, ne? Sich so aus der Schale, aus dem Schneckenhaus rauszutrauen, aber dann auch dafür irgendwie Feedback zu bekommen und einfach auch so ein bisschen gespiegelt zu bekommen, hey, ja, was du sagst, das macht irgendwie total Sinn und schön, dass du da bist, so, ne? Das kam total häufig und hat mich einfach immer wieder bestätigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und wenn dann mal was nicht so funktioniert hat, wie ich mir das gewünscht hätte, na, dann hat irgendwas anderes funktioniert, so. Und von daher muss ich sagen, ja, also ich bin immer noch absolut überzeugt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich schärfe hier und da immer mal wieder noch mein Angebot nach und es gibt immer wieder neue Ideen und mittlerweile habe ich auch schon viele Kooperationspartnerschaften, wo einige Projekte für dieses Jahr auch anstehen, wo ich mich total drauf freue. Also ich habe einfach das Gefühl, es geht so in eine absolut richtige Richtung. Und was mir besonders wichtig ist, ist einfach immer mal wieder so innezuhalten und zu prüfen, hey, gehe ich da noch den richtigen Weg? Und momentan ist es so, dass ich jedes Mal sagen kann, ja, genau, das ist der Weg so für mich.
Richtig, richtig schön. Also voll toll, was du sagst. Und ich freue mich auch so für deine Ergebnisse. Ich weiß noch damals, wo wir ja noch im Coaching-Prozess waren und du dann um die Ecke kamst, so, ja, ich habe jetzt meine erste Kooperationspartnerin. Und ich war so, wow. Also das ist, finde ich aber so voll das Paradebeispiel dafür. Ich vergleiche das immer so ganz gerne mit so einem Zug. So wenn manchmal, wenn man im Zug sitzt, dann ruckelt es ja. So wenn man sozusagen von einer Schiene auf die nächste fährt. Und ich finde, so ist es im Business auch ganz oft, dass es dann so ruckelt. Und dann ist man aber so auf dem neuen Gleis und dann pium, geht's los. Aber dann oft mit einer Geschwindigkeit, die dann noch schneller ist als vorher, oder, also es muss ja nicht immer schneller sein, aber manchmal ist es dann auch einfach schöner. Also man hat so wirklich so das Gefühl so, ah ja, jetzt bin ich noch mal mehr am richtigen Platz. Und das Thema Positionierung ist ja auch etwas, habe ich auch hier im Podcast schon öfters ganz ehrlich gesagt, mich beschäftigt das schon seit Jahren und es wird mich auch immer beschäftigen. Also ich finde dein Mindset da auch voll gut zu sagen, okay, ich überprüfe das immer mal wieder und gucke einfach, ist es für mich stimmig, weil wir als Menschen entwickeln uns ja auch weiter und unser Business entwickelt sich weiter. Und mein erstes Coaching-Angebot ist ganz anders als mein heutiges. Und mit jeder Stufe, wo ich dann meiner Positionierung näher kam, und auch jetzt reflektiere ich wieder, wie frame ich Flourish Academy und was ist sozusagen wirklich so der Benefit und worum geht es wirklich? Und jedes Mal, wenn man sich da wieder ransetzt und dann wieder so eine neue Stufe erreicht, dann fühlt es sich immer noch ein Stückchen passender an. Also zumindest ist es bei mir so. Und ich glaube, das ist einfach ja so ein automatisches Ergebnis davon, wenn man wirklich dann auch auf sich selbst hört und wirklich schaut, was will ich denn und was passt auch zu mir. Also das sozusagen so als Grundlage zu nehmen. Genau. Ja, lass uns mal so ein bisschen einsteigen in deine Arbeit, so ganz konkret. Wir starten mal so mit dem Coaching für Juristen. Du hast ja vorhin schon gesagt, das ist eine Zielgruppe, die kennst du, die passt zu dir. Finde ich auch 100%, haben wir auch damals im Coaching gemerkt. Was kann ich mir darunter vorstellen, so Coaching für Juristen und warum brauchen Juristen einen Coach?
Ja, genau. Also im Prinzip, ja, es ist wie Coaching bei no normalen Menschen auch. Also auch Juristinnen sind normale Menschen. Allerdings kann man sich das auch so vorstellen, dass gewisse Denkmuster oder Glaubenssätze vielleicht ein bisschen gehäufter vorkommen oder etwas stärker ausgeprägt sind, ne? Weil wir als Juristinnen einfach einer ganz speziellen Ausbildung, ja, eine spezielle Ausbildung durchlaufen, und die ist zum Beispiel sehr stark notenfixiert. Also wir sind sehr gewöhnt, uns mit unseren Noten zu identifizieren, und das über Jahre des Studiums und dann auch im Referendariat und im zweiten Staatsexamen. Wenn man sehr schnell diese Ausbildung macht, dann sind es 4 Jahre Studium, 2 Jahre Referendariat, kommt man auf 6 Jahre. Die meisten brauchen so zwischen 6 und 8 Jahren, und in dieser Zeit ist man sehr, sehr stark von diesen Noten einfach abhängig. Dazu kommt, dass der Leistungsdruck immens hoch ist, weil es im Unterschied zu Bachelor- und Masterstudiengängen nicht so ist, dass man im Prinzip Punkte sammelt, sondern es hängt alles von dieser Prüfung, von diesem Staatsexamen am Ende ab. Und wenn man das dann nicht schafft, ne, dann kann man quasi die Studienerfahrung, die man hat, in die Tonne kloppen, ne? Also da steckt schon sehr, sehr großer Leistungsdruck einfach dahinter. Dazu kommt, dass auch die ganze Ausbildung und auch so im Beruf es nicht sehr verbreitet ist, wertschätzendes Feedback zu geben. Also ich habe sehr, sehr viel objektive Beurteilungen in meinem Studium, in meinem Arbeitsleben bekommen, ne? Durch Noten in der Beamtenlaufbahn, sogar eben noch mehr durch diese Beurteilungen, die man da bekommt, irgendwie jährlich, ne? Aber kein menschliches Feedback. Keiner hat mal irgendwie gesagt, hey, das machst du richtig gut, und da kannst du noch an dir arbeiten oder da sehe ich Potenziale, sondern da habe ich eigentlich immer so drauf gewartet. Und so geht es total vielen meiner früheren KollegInnen auch, ne? Also wenn man nichts hört, dann wird schon irgendwie gepasst haben. Und wenn man was hört, dann ist es eigentlich eher Kritik so. Das führt auch ganz häufig dazu, dass das Imposter-Syndrom sehr verbreitet ist bei uns, ne? Man hat so ganz tolle Noten und offensichtlich kann man Jura, ne? Man kann was, aber man hat ständig das Gefühl, es irgendwie vorzutäuschen, ne? Man bekommt auch nie so richtig die menschliche Bestätigung dafür, Anerkennung und Wertschätzung. Das fehlt ganz häufig. Dazu kommt, dass man als erfolgreicher Jurist auf jeden Fall ein sehr, sehr ausgeprägtes Problembewusstsein haben muss. Das heißt, der ganze Fokus ist eher auf Probleme orientiert, ne, und dafür dann Lösungen zu finden. Gleichzeitig ist das, was man tut als Jurist, im Prinzip das echte Leben unter einen Tatbestand zu subsumieren, ne? Im Prinzip ist es nichts anderes, als alles, was so passiert, zu objektivieren und zu rationalisieren. Und dass man da sehr viel im Kopf verhaftet ist, ist, glaube ich, auch klar, ne? Also da haben so Gefühle nicht viel verloren, ne? Und auch aus der Tätigkeit als Richterin kann ich berichten, meine persönlichen Gefühle oder was ich jetzt empathisch quasi so mitnehme aus einer Sitzung, das interessiert niemanden. Das darf auch keine Rolle spielen, ne? Weil das Recht ist objektiv und muss auch objektiv angewandt werden. Und da können dann schon so gewisse Themen entstehen, ne? Weil man einfach immer nur im Kopf ist, sehr, sehr viel objektiviert, rationalisiert, und das dann auch eben nicht mehr nur im Beruf so macht, sondern eben auch mit ins Privatleben, ne? Ja? Also, das ist auch so ein Thema. Dazu kommt, dass ja auch die Erwartungen an Juristinnen ziemlich hoch sind. Also wenn man sich mal so vorstellt, man hat einen Juristen in seinem Umfeld, da denken die meisten, wow, so, also in Jura, da kennt er sich aus, und zwar alles, vom Datenschutz bis zum Wettbewerbsrecht, der muss es ja wissen, so auf die Art. Und auch die Erwartungen der Gesellschaft, von Arbeitgebern und so weiter sind einfach relativ hoch, ja. Und man kann dann schnell dazu tendieren, sich an diesen Erwartungen zu orientieren, gerade wenn man das eigene Gefühl gar nicht mehr so im Fokus hat, sondern nur noch im Kopf ist, ne? Weil der Kopf ist sehr oft sehr beeinflusst durch unsere Umwelt, durch die Erwartungen anderer. Und das führt dann häufig dazu, dass wir keine authentischen Entscheidungen treffen, sondern uns eben an anderen orientieren, an Erwartungen anderer orientieren, ne? Und ja, das führt dann einfach häufig dazu, dass man irgendwo hinkommt, wo man gar nicht weiß, ob man da so richtig hinpasst. Und dann höre ich ganz oft den Satz, ja, eigentlich passt da alles, so der Job ist gut, Geld ist gut, aber irgendwas stimmt nicht. Aber ich weiß gar nicht was, so. Und alles ist irgendwie schwer. Es fehlt so die Leichtigkeit, ne? Und man fragt sich, wann wird es endlich einfach? Ich habe so lange studiert, ich habe so viel gelitten für dieses Staatsexamen. Und jetzt habe ich meinen Beruf angefangen und es ist immer noch so schwer und es wird nicht leichter, so. Und das ist häufig so ein Zeichen dafür, dass wir einfach Entscheidungen getroffen haben, die nicht unbedingt auf unseren Bedürfnissen und Werten basieren, also nicht wirklich authentisch zu uns passen, sondern einfach aus dem Kopf kommen, der sehr beeinflusst ist, ne? Und da komme ich ins Spiel. Also ich bringe ganz viel aus dem Kopf wieder ins Gefühl und schaue, dass ich da so an einen Wertekompass drankomme und so die wirklichen Bedürfnisse rausarbeite mit meinen Klientinnen.
Ja, also auch wenn ich selber keine Juristin bin und ich glaube, ich würde in dieser Arbeitswelt komplett untergehen mit meiner super gefühlvollen Art, sage ich mal, kann ich das voll nachempfinden. Also, weiß nicht, das alles, was du beschreibst, da denke ich so, ja, das, also ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ich meine, Juristinnen und Juristen machen so einen wichtigen Job in unserer Demokratie und das ist einfach essentiell. Und gleichzeitig, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Arbeitsumfeld echt hart ist. Du hast ja gerade auch schon beschrieben, was du dann im Coaching machst oder wo du den Fokus drauf legst. Was würdest du dir generell so für Juristinnen und Juristen wünschen, wenn du dir das sozusagen aussuchen könntest, wie deren Arbeitswelt und das Leben vielleicht auch anders aussehen könnte?
Ja, also ich würde mir vor allem wünschen, dass wir lernen, nicht nur im Kopf zu sein, ne, sondern dass wir wirklich lernen, wann ist es wirklich notwendig, im Kopf zu sein und das alles objektiv anzuschauen und wann könnte es aber auch durchaus sinnvoll sein, mal wieder mehr auf sich selber zu hören, ne, und mehr ins Gefühl, ins Fühlen zu kommen. Ich würde mir auf jeden Fall auch mehr echte Begegnung wünschen im juristischen Arbeitsumfeld. Also es gibt da nicht so viel Teamarbeit, ne? Das hat mir zum Beispiel auch ganz arg gefehlt. Als Richterin bin ich 90% der Zeit alleine in meinem Büro gesessen. Und wenn ich menschlichen Kontakt hatte, dann war es in den Sitzungen. Und da hatte ich vorher ja schon erzählt, das war nicht irgendwie auf Augenhöhe. So, das ist natürlich alles ein bisschen schwierig wegen Datenschutz und so weiter. Ich kann natürlich meine Fälle nicht einfach mit irgendjemandem besprechen, ne? Das sind sehr sensible Daten. Aber trotzdem gäbe es natürlich Möglichkeiten, wo man einfach mit mehr menschlicher Begegnung arbeiten könnte. Und ja, ich habe das zum Beispiel in der Startup-Kultur auch gemerkt. Da war ich auch für ein Jahr im Legal- und Tax-Bereich in einem Startup. Und es war ganz anders. Wir haben alle Team-Calls gemacht. Die Leute haben völlig in anderen Departments gearbeitet. Aber wir haben uns ausgetauscht, wir haben gebrainstormt. Und da kamen teilweise richtig tolle Ideen und Lösungen zum Vorschein, weil einfach die Perspektiven so anders sind, ne? Und ich mal raus bin aus meinem Problemdenken, aus meinem, ja, analytischen, ne? Und so ein bisschen was anderes höre. Und das macht es auch wieder so ein bisschen kreativer einfach. Und das würde ich mir wünschen, dass es mehr ankommt in der juristischen Arbeitswelt und vor allem, dass sich eine wertschätzende Feedback-Kultur einfach etabliert, weil das so, so wichtig ist. Wir brauchen alle Wertschätzung, wir brauchen alle Anerkennung. Wir verbringen so viel Zeit mit unserer Arbeit und wie du sagst, die juristische Arbeit ist für eine Demokratie, für einen Rechtsstaat unerlässlich und wahnsinnig wichtig. Und gerade diese Menschen bräuchten sehr, sehr viel mehr Wertschätzung und Anerkennung für ihre Arbeit. Und das würde ich mir auch wünschen, dass sich da die Arbeitswelt einfach wieder ein bisschen mehr um den Menschen dreht und hier einfach ein bisschen ja, eine schönere Feedback-Kultur oder überhaupt eine Feedback-Kultur etabliert werden würde.
Ja, voll schön. Also ich finde das richtig gut, was du beschreibst. Und ich glaube, dass viele Punkte, gerade so dieses auch das menschliche Miteinander, dass heißt ja nicht, dass Juristinnen und Juristen jetzt, sage ich mal, ganz anders werden müssen und dann sozusagen im Gerichtssaal mit den Leuten plötzlich auf Augenhöhe und völlig empathisch, so wie so ein Coach, sage ich mal. Das wäre ja, das ist ja nicht das Ziel, und das wäre auch, glaube ich, in dem Kontext unangebracht. Aber das, was du beschreibst, ne, dass man halt mal sich austauscht, mit anderen vernetzt, Menschen kennenlernt, auch mal auf menschlicher Ebene und ja, da einfach auch eine Wertschätzung stattfindet. Ich finde, das ist kein Hexenwerk und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass es super viel verändert. Also garantiert, das wird einfach verändern, wie sich Menschen fühlen und gerade auch in der heutigen Zeit, ne, zum Thema psychische Erkrankungen, Burnout und so weiter, das geht ja an der Berufsgruppe auch nicht vorbei, im Gegenteil. Deswegen, ja, du hast da eine Menge Arbeit zu tun. Also ich bin sehr gespannt, was sich da die nächsten Jahre noch entwickelt. Und wir leben ja auch zum Glück in Zeiten, wo dafür auch öffentlich mehr sensibilisiert wird, dass das eben wichtig ist. Deswegen sehe ich da große Hoffnung, dass deine Wünsche auch wahr werden. Genau. Ja, jetzt haben wir ja so ein bisschen geguckt auf das Thema Coaching für Juristen. Super spannend, auch da mal so einen Einblick zu bekommen, wie einfach die Arbeitswelt eines Coaches mit Blick auf eine bestimmte Zielgruppe aussehen kann und was da so die Themen sind. Du bist ja aber auch Expertin in Flourish Academy in der neuen Runde. Ab April bist du dabei, zum Thema rechtliche Grundlagen, weil das ja auch ein ganz großer Wunsch war. Ich habe ja eine Umfrage gemacht, was wünscht ihr euch in der Community, und rechtliche Grundlagen für Coaches war da so das Nummer eins Thema. Ich habe da gar nicht so viel vorgegeben. Ich glaube, ich habe geschrieben zum Beispiel Verträge. Wir sprechen da ja auch unterschiedliche Themen an, oder du sprichst die an mit deiner Expertise. Bevor wir da einsteigen, was da so wichtig sein könnte, mal so die generelle Frage: Warum sollten sich auch Coaches mit dem Thema rechtliche Grundlagen beschäftigen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil gerade das Recht liegt den meisten ja eher fern, ne? Aber wir brauchen einfach so gewisse Basics, um mündig zu sein und informierte Entscheidungen treffen zu können, ne? Wir haben in Deutschland wirklich ein tolles Rechtssystem einerseits. Also ich habe schon gesagt, ich brenne für unsere Verfassung und unsere Grundrechte. Also da ist schon wirklich gute Arbeit geleistet worden, auch wenn man das im Rechtsvergleich anschaut, da haben wir in Deutschland wirklich ein super tolles System, auch dass wir als Coaches einfach so tätig werden können. Ne? Das hat ja so zwei Seiten, ne? Aber dass es einfach so geht, ne? Ist auch unter dem Grundrecht der Berufsfreiheit geschuldet. Ne? Und von daher, wir haben ein tolles System, aber es kann mitunter sehr schwer sein, sich darin zurechtzufinden, wenn man gewisse Basics einfach nicht kennt, weil es halt eben auch sehr, sehr umfassend ist, ne? Und sehr viele Schutzzwecke verfolgt, die man einfach so im Grundsatz ein bisschen verstehen muss, um sich zurechtzufinden. Ansonsten wird es einfach wirklich die Hölle mit der Bürokratie. Also da müssen wir auch ehrlich miteinander sein. Weil zum einen denke ich zwar, dass wir Coaches uns auch darauf beschränken sollten, das zu tun, was wir gut können, nämlich Menschen zu unterstützen und mit Menschen zu arbeiten. Gleichzeitig weiß aber jeder Selbstständige auch, dass es eben nicht ausreicht, dass ich halt auch noch so viel anderes Wissen irgendwie mitbringen muss, um erfolgreich zu sein, ganz abseits von unserer Dienstleistung, ne? Weil einfach so viel dazu kommt, wie das Recht und Steuern und so weiter, ne? Und selbst wenn ich mir einfach nur einen Berater, eine Beraterin suchen möchte in einem bestimmten Bereich, muss ich zumindest wissen, welche Fragen ich stellen muss, ne? Und dafür ist es wichtig, ein paar Grundsätze einfach zu kennen und sich mit dem Recht vertraut zu machen. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie als Coach in der Tiefe irgendwie das Recht verstehen muss oder so, sondern ich muss einfach nur wissen, was betrifft mich, was muss ich wissen und wo kann ich mir welche Hilfe suchen, sozusagen, ne? Und den Rest dürfen dann die Spezialisten auch machen.
Ja, voll. Also ich stimme dir da 100% zu, dass einfach auch dieses Grundwissen, so mal eine Basic-Ahnung davon zu haben, was trifft überhaupt auf mich als Coach zu, was könnte ich beachten, was sollte ich auch beachten, dass es einem ja auch so eine gewisse Selbstbestimmung gibt oder so eine gewisse Power. Weil auch gerade bei rechtlichen Sachen, ich persönlich bin gar nicht so der super krasse Sicherheitstyp, aber ich bin sehr gewissenhaft. Und da habe ich dann manchmal so Angst, auch gerade so beim Thema Steuern, dass ich irgendwas übersehe oder irgendwas falsch mache. Und Ich finde, gerade so bei rechtlichen Sachen ist es ja auch so, wenn man dann was falsch macht und es kommt irgendwie raus oder ne, es gibt da irgendwie jetzt, sage ich mal, richtig Ärger, dann fällt es einem auch richtig auf die Füße. Also dann ist es halt nicht so, ja gut, ich habe da irgendwie einen Rechtschreibfehler gemacht in meinem LinkedIn-Post, ne? No one cares, sondern das kann einem dann zum Teil richtig, richtig teuer werden. Und deswegen finde ich das voll wichtig, auch sich damit zu befassen, aber gleichzeitig auch zu schauen, was ist denn nötig? Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Was sollten wir denn als Coaches in Betracht ziehen und was wirst du, sage ich mal, dann auch in Flourish Academy vorstellen oder worüber wirst du in der Tiefe sprechen, sodass die Coaches da einfach gut aufgestellt sind?
Ja, also so, ich glaube, das, womit sich jeder irgendwie mal auseinandergesetzt haben sollte, wenn er Coach ist, wenn sie Coach ist, dann ist es so die vertragliche Gestaltung, ne? Weil ganz viele Coaches wissen gar nicht, dass sie mit jedem Coaching einen Vertrag abschließen, weil sie keinen schriftlichen Vertrag abschließen. Das muss man aber auch nicht, ne? Also wir können in Deutschland auch mündliche Verträge abschließen. Und das tun wir auch, wenn wir unsere Dienstleistungen anbieten und die von unseren Klienten angenommen wird. Und da kommt ein Vertrag zustande. Ob wir jetzt einen schriftlich schließen oder nicht, ist völlig unerheblich. Und dieser Vertrag kommt mit Rechten und Pflichten. Und da ist es einfach ja super sinnvoll zu wissen, naja, was sind eigentlich die Rechte, die ich habe, wie zum Beispiel mein Honorar oder die Pflichten, ne, die Erbringung der Dienstleistung, um einfach auch zu wissen, naja, was schulde ich eigentlich, wo wären jetzt potenzielle Haftungsfragen oder sowas, ne? Also solche Themen, also Vertragsgestaltung ist auf jeden Fall etwas, womit man sich mal auseinandergesetzt haben sollte, auch einfach die Entscheidung zu treffen, ne, mache ich schriftliche Verträge oder nicht? Mache ich vielleicht sogar AGBs oder nicht, ne? Also so grundsätzliche Fragen, die kann man sich oder sollte man sich vor allem am Anfang der Coaching-Praxis mal stellen. Dazu kommen auch so ganz praktische Entscheidungen, die viele am Anfang treffen oder vielleicht auch versäumen zu treffen. Da haben wir auch kürzlich drüber gesprochen. Ne? Die Frage, mache ich das jetzt freiberuflich oder gewerblich und was hat das für Auswirkungen? Ne? Also wie du auch gesagt hast, da kommt dann wieder das Steuerrecht ins Spiel und es hat dann eben steuerliche Konsequenzen, ob ich das freiberuflich mache oder gewerblich mache. Es hat aber auch die Konsequenz, dass ich nur gewisse Dienstleistungen anbieten darf, wenn ich es freiberuflich mache, wohingegen ich da mehr Freiheiten habe, wenn ich es gewerblich mache, gleichzeitig aber auch mehr Steuern zahlen muss. So, na, das sind einfach so Sachen, die man am Anfang mal abwägen darf und sich mal kurz reindenken darf, um da eine Entscheidung zu treffen. Dazu gibt es zum Beispiel auch wesentliche Unterschiede, ob ich meine Coachings zum Beispiel an Verbraucher liefere, sozusagen, also meine Dienstleistungen an Verbraucher erbringe oder an Unternehmer, ne? Also es gibt ja auch genügend Coaches, die mit Unternehmen zusammenarbeiten. Verbraucher hingegen haben einen viel, viel größeren Schutz durch das Gesetz, sei es jetzt zum Beispiel beim AGB-Recht oder bei Widerrufsrechten. Auch da muss ich mich mal damit beschäftigt haben, wer ist eigentlich meine Zielgruppe und was bedeutet es rechtlich für mich? Ja. Dann kann man sich auch mal fragen, möchte ich eigentlich lieber mehr vor Ort coachen oder möchte ich rein digital coachen? Weil sobald ich im reinen digitalen Bereich bin, werden auch wieder andere Normen anwendbar, wie zum Beispiel der Schutz bei Fernabsatzverträgen, der einfach Widerrufsrechte für meine Klienten nach sich zieht. Was jetzt nicht bedeutet, dass ich ständig damit rechnen kann, dass meine Klienten mir irgendwelche Widerrufe zuschicken oder so. Aber ich sollte zumindest wissen, was ich da tun muss und was es für Konsequenzen haben könnte. Ne? Also auch das ist so eine grundsätzliche Frage, die man sich mal am Anfang stellen kann und wo man sich mal ein paar Antworten einfach suchen kann. Genauso wie es zum Beispiel spezielle Gesetze gibt, wie das Fernunterrichtsschutzgesetz, was man als Online-Coach unbedingt kennen sollte. Ne? Ob man da in den Anwendungen Bereich fällt, ob man da eine Lizenz braucht oder nicht. Ne? Also ich kann Entwarnung geben, für die meisten von uns wird es keine Anwendung finden. Aber auch einfach mal zu wissen, dass es das gibt, ist schon hilfreich, weil häufig in den Medien dann irgendwie was aufploppt und dann kann das schon mal leicht zu Panik führen, wie du gerade gesagt hast, weil wenn man dann irgendwie was falsch gemacht hat, dann kann es auch mal sehr schnell sehr teuer werden. Und wie du sagst, es ist einfach auch so eine gewisse Sicherheit und ein gewisses Empowerment zu wissen, nee, ich weiß, was es ist, ich habe damit nichts zu tun, das passt für mich, ne? Ich muss da gar nicht in Panik geraten. Genau, und dann haben wir noch gar nicht so über Datenschutz und das Wettbewerbsrecht gesprochen, aber auch das ist zum Beispiel, wir denken gar nicht so unbedingt an das Wettbewerbsrecht, aber wir machen ja Marketing, wir treffen bestimmte Aussagen, ne? Und da gibt es natürlich auch Sachen, die darf ich sagen und Sachen, die darf ich nicht sagen, ne? Auch als Coach. Und da müssen wir vielleicht auch mal so ein bisschen hinschauen, genauer hingucken, was kann ich da eigentlich unbedenklich machen und was geht vielleicht nicht mehr. Ne? Das waren jetzt nur mal so ein paar Beispiele. Ich will auch gar nicht, dass es jetzt zu überwältigend klingt, weil das klingt erstmal nach viel, wenn man sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat. Aber ich kann da total Entwarnung geben, wenn man sich da mal am Anfang auch die Zeit nimmt, sich damit auseinanderzusetzen und sich mal reinzudenken, dann ist das auch gar nicht mehr so überwältigend. Und ja, wie wir jetzt auch schon mehrmals gesagt haben, man kann sich da absolut Unterstützung suchen. Also ich habe es ja vorher auch schon so ein bisschen angedeutet, ne? Das wird auch so mein neues Konzept in Life Law Balance sein, dass ich da einfach so eine passgenaue Unterstützung auch zusammenbastel für Coaches, was sie eigentlich brauchen, also wirklich brauchen. Und welche Fragen sie sich eigentlich auch stellen müssen, um rauszufinden, was sie brauchen, ne? Ohne dass sie jetzt da gleich Tausende von Euro in eine Rechtsberatung investieren müssten.
Ja, voll. Also finde ich richtig gut. Und es ist, glaube ich, auch relativ einmalig. Also ich habe das noch nie gesehen, dass es sozusagen so eine rechtliche Beratung explizit für Coaches gibt. Ich bin da sehr gespannt, was kommt. Und ich finde es so toll, dass du in Flourish Academy dabei bist und da auch dann diese Themen aufklärst und den Leuten das mitgibst. Und da haben ja auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Chance, dir Fragen zu stellen oder auch nochmal eigene Knoten im Kopf zu lösen, wenn man sagt, oh, ich habe da was, das beschäftigt mich oder ich habe da irgendwie Angst oder Sorge, dass ich da was falsch mache. Also so schön, dass du dabei bist, weil ich finde dieses Thema auch total wichtig und ich dürfte da gar nicht beraten und ich kann auch da nicht beraten. Deswegen wunderbar, dass du da deine Expertise zur Verfügung stellst. Genau. Ja, vielen Dank, Franzi, für so vieles, was du heute geteilt hast. Ich fand das Gespräch total beflügelnd und inspirierend. Ich habe zum Abschluss immer so zwei Fragen an meine Gäste, so gerade das Wort entfallen, die ich allen stelle. Und zwar die erste Frage lautet: Was glaubst du, macht Menschen wirklich glücklich im Leben?
Das ist eine schöne Frage. Was glaube ich, macht Menschen wirklich glücklich im Leben? Ich glaube ganz viel, einen Sinn zu haben, für sich den eigenen Sinn im Leben zu finden und dann immer wieder festzustellen, dass ich mich daran ausrichten kann. Was nicht bedeutet, dass ich jeden Tag irgendwie nur Blumen und Sonnenschein sehe, aber es hilft mir auch in schwierigen Zeiten einfach so einen Orientierungspunkt zu haben. Und das schafft für mich so die Basis des Glücklichseins, ne? So eine Grundzufriedenheit. Und von da aus kommen dann sicherlich viele, viele so schöne Glücksmomente, ne? Die wir ja häufig so als das Glück definieren. Aber für mich ist es mehr so diese Grundzufriedenheit. Und ja, die kommt für mich einfach ganz stark mit dem eigenen Sinn im Leben, so dieser eigene Kompass, wonach ich mich einfach ausrichten kann.
Richtig schön. Wofür bist du heute dankbar?
Heute bin ich besonders dankbar dafür, dass das Internet funktioniert und ich mit dir dieses tolle Gespräch führen durfte. Ich bin nämlich im Urlaub und habe hier gar nicht so viel gutes Internet und hatte gestern Abend schon total Panik, weil ich mich so auf das Gespräch gefreut habe. Und ich bin gerade super dankbar, dass es geklappt hat und dass wir dieses tolle Gespräch miteinander führen konnten. Und das wird mich heute noch den ganzen Tag beflügeln.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Franzi, nochmal für alles, was du geteilt hast hier. Wenn jetzt die Menschen zuhören und sagen, oh, die Franzi, die möchte ich unbedingt mal kennenlernen und mal schauen, was die so macht, was soll ich unter der Podcast-Folge verlinken? Wo finden die Menschen dich?
Am besten meine Homepage, ne? www.life-law-balance.de.
Sehr gut. Dann verlinke ich das und ja, ich freue mich, wie gesagt, dass du hier warst und dass du auch in Flourish Academy dabei bist. Bis bald!
Bis bald. Vielen Dank, liebe Maike, für die Einladung. Mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Es hat super viel Spaß gemacht mit dir und ich freue mich riesig auf die Flourish Academy.
Vielen Dank auch an dich, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast. Und hier nochmal die Erinnerung, wenn du in Flourish Academy Mitte April dabei sein möchtest, dann setz dich unbedingt auf die kostenlose und unverbindliche Warteliste. Einerseits ist Flourish Academy nur für gut eine Woche geöffnet, weil wir dann gemeinsam als Gruppe losstarten. Andererseits ist diese Gruppe auch auf 20 Personen, auf 20 Coaches begrenzt. Das heißt, wenn du dabei sein möchtest, dann solltest du dich auf die Warteliste setzen, bekommst du nämlich als erstes Bescheid, wenn es losgeht, und du bekommst sogar noch 100 Euro Early Bird Rabatt. Deswegen schau in die Profilbeschreibung, schau mal in die Podcast-Beschreibung, dort findest du den Link zur Warteliste. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Let's Flourish. Hab bis dahin eine gute Zeit, deine Maike.